Brutkästen in Kuwait, NATO-Bomben auf Belgrad und Weißhelme in Syrien, die Bilderberger, 9-11 und natürlich Corona, die Ukraine und der Transhumanismus. Flo Oss Reinick dreht in seinem neuen Buch das ganz große Rad. Er muss das ganz große Rad drehen, weil er zu den Wurzeln will. Wer regiert in dieser Welt? Und was machen wir, wenn wir das wissen? Flo Oss Reinick bei Im Gespräch.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Flo Oss Reinick. Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Das Publikum von KenFM kennt Flo Oss Reinick. Er hat im Sommer 21 hier gesessen, als das Studio in Berlin war und ich noch kein Moderator gewesen bin. Damals ging es um das Buch »Das Corona-Dossier«, einen der ersten Bestseller aus dem Rubicon Verlag. Diesem Dossier hat er das Buch Chronik einer Abrechnung folgen lassen, erschienen im Dezember 22 bei Sodenkamp und Lenz. Wenn man in seiner eigenen Chronik ein bisschen zurückgeht, dann findet man einen Münchner Jungen aus einer Bauunternehmerfamilie, der nach dem Abitur professionell Rennauto gefahren ist, dann Wirtschaft und Journalismus studiert hat und schon vor Corona Bücher gemacht hat. Ein CSU-Buch zum Beispiel, Untertitel Dumm und Frechheiten, Weiß und Wahrheiten. Ein FC Bayern-Buch mit dem gleichen Untertitel, Dumm und Frechheiten, Weiß und Wahrheiten. Dann ein Buch mit dem schönen Titel Im Namen der Russen. Flo Oss Reinick schreibt auf vielen Portalen der Gegenöffentlichkeit, ist im Vorstand von Activism, einer Münchner Videoplattform, und Geschäftsführer des Rubicon Verlags, wo jetzt sein jüngstes Buch erschienen ist über die neue Normalität der Globalisten. Lügen, Lügen, Lügen. Er selbst sagt von sich, dass er sich immer dann mit der Mehrheitsgesellschaft anlegt, wenn sie Kriege befürwortet, Armut duldet und Ungerechtigkeiten ignoriert. Herr Oss Reinick, wie landet der Sohn eines Unternehmers an der Seite der Schwachen und der Unterdrückten?
Also zunächst hallo Herr Mein, vielen Dank für die Einladung und die kurze Einführung. Ja, wie landet der Sohn eines Bauunternehmers an der Seite der Schwachen und Unterdrückten? Ich weiß nicht, ob das überhaupt mit dem Berufsstand der Familie zu tun hat, aber das habe ich schon, denke ich, in der Jugend relativ früh festgestellt, dass ich ein Problem mit Ungerechtigkeiten habe, und das hat sich dann wohl auch durch meine Jugendfreunde und meine weiteren Erfahrungen recht schnell herausgestellt, dass das mit mir nicht zu machen ist, Ungerechtigkeiten einfach nur so hinzunehmen und sich dem nicht in den Weg zu stellen.
In München ist ja noch nicht so einfach, Armut und Ungerechtigkeiten zu sehen. Man muss ja schon ziemlich genau hinschauen.
Ja gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit vielen Migrantenkindern zu tun hatte und dass auch die bis heute noch die besten meiner Freunde sind. Und da habe ich schon einiges mitbekommen an Vorurteilen, auch in München, ja, klar.
Welcher Stadtteil war das in München?
Der Stadtteil, aus dem ich komme, das ist Pasing-Obermenzing.
Okay, ja, da mag das dann wahrscheinlicher sein. Ich war immer in Haidhausen und Schwabing unterwegs, wo es dann wahrscheinlich schwierig gewesen wäre.
Ja, lag aber auch daran, ich habe viel Fußball gespielt in der Jugend und da hatte ich sowieso mit den Kindern aller möglichen Herkunftsländer, Türken, Griechen, Italiener zu tun, Jugoslawen.
Ich erinnere mich dann, dass mein Sohn, damals ja auch in München, glaube ich in der 4. Klasse dann vom Fußball zum Tischtennis gewechselt ist, was wahrscheinlich für das Professorenkind das Standesgemäße war. Und da war das dann auch vorbei mit dem Kontakt zu den anderen Schichten der Münchner Gesellschaft.
Nein, ich hatte da schon relativ früh eben durch den Fußball mit Jungs aller Schichten, oder was heißt aller Schichten, hauptsächlich waren es, nicht nur, aber hauptsächlich waren es Kinder aus den Arbeiterschichten und Einwandererschichten, auch Deutsche. Und ja, da habe ich, denke ich, schon recht früh mitbekommen, wie das auch von der anderen Seite ist.
Mit Ihren Büchern haben Sie dann ja auch in München angefangen, erst mit der CSU und dem FC Bayern, und sind dann über Russland und Corona mit dem jüngsten Buch bei der Geopolitik angekommen. Gibt es eine Linie, die diese Themen, die diese Bücher miteinander verbindet?
Na, sagen wir mal so, die ersten beiden Bücher oder Buchaufträge waren das, die ich hatte, das war das CSU-Buch und das FC Bayern-Buch, waren eigentlich eher mit einem amüsanten Hintergrund von dem Verleger damals gedacht. Und es hat auch Spaß gemacht, aber ich habe ja damals schon gesellschaftskritische und auch geopolitische Artikel geschrieben und dann habe dann versucht, meine Linie da reinzubringen, also gesellschaftskritischen Anstrich dem Ganzen zu geben. Und das darauffolgende Buch Im Namen der Russen war dann eine Anthologie meiner bei RT Deutsch veröffentlichten Artikel zum fünfjährigen Bestehen von RT Deutsch. Also es ging mit diesen beiden, es sind Zitatsammlungen, das FC Bayern und das CSU-Buch los, aber ich habe da schon versucht, dann gesellschaftskritisch das Ganze zu betrachten und auch in dem Fall die Entwicklung des Fußballsports anhand vom FC Bayern lässt sich da ja auch ganz gut sehen.
Wie hat man sich das vorzustellen, so ein Auftragsbuch, da kommt ein Verleger und findet den passenden Autor Flo aus Reinig und sagt, Sie sind der Richtige, um aus München heraus ein kritisches Buch über die CSU und den FC Bayern zu machen.
Ich war damals noch bei Freischreiber, bei dem Verband für freie Journalisten. Ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, freie Journalisten, nach dem, was ich dann da an Erfahrung gemacht habe. Aber ich war bei diesem Verband und ein Verleger aus Norddeutschland kam auf mich zu, wohl weil ich aus München war, und hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf ein Buch. Ich weiß gar nicht mehr, welches zuerst dran kam, das Bayern oder das
CSU. Ich glaube, das CSU-Buch, ja.
Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch über die CSU zu machen. Und ja, hat sich interessant angehört und war dann auch amüsant, die ganze Recherche und die Arbeit war sehr interessant, hat mir Spaß gemacht. Und dann kam gleich das zweite Buch hinterher und ja, so kam das zu den ersten zwei Büchern.
Wahrscheinlich müssen wir noch auflösen, wie ein freiberuflicher Journalist, der ja Kontakt anscheinend damals auch zu normalen Verlagen hatte, zu RT gekommen ist. Wenn Sie gesagt haben, Ihre Anthologie 2019 ist erschienen zum 5. Jahrestag der deutschsprachigen Ausgabe des russischen Staatsfernsehens.
Ich habe also in etwa vor 11, 12 Jahren angefangen zu schreiben, nachdem ich mit meiner journalistischen Ausbildung, mit dem Journalismusstudium fertig war. Ich war dann kurze Zeit bei zwei Münchner Redaktionen als Freier angestellt, also als freier Journalist tätig, aber in einem Fall mit einem Angestelltenverhältnis und im anderen war ich eben freier Mitarbeiter und habe relativ schnell festgestellt, dass mir der ganze Schwachsinn, um den es da ging und die Art und Weise, wie der Journalismus betrieben wird, überhaupt nicht zusagt. Und dann habe ich eben angefangen, meine Themen rauszusuchen und darüber zu schreiben. Allerdings war mir dann recht schnell klar, dass das bei den Massenmedien oder bei den herkömmlichen Medien so nicht funktionieren wird, weil das eben ganz andere Sichtweisen sind. Und da war es dann einfach nur noch logisch, dass ich mich an die alternativen und unabhängigen Medien wende mit meinen Texten, die es damals schon gab. Und einer dieser alternativen Medien im deutschsprachigen Raum war damals RT. Allerdings war das schon die Anfangszeit. Also die sind da gerade erst online gegangen. Und da habe ich von Anfang an viele meiner Texte unterbringen können. Und das sind dann auch im Laufe der Jahre 50, 60 geworden. Und ja, nach 5 Jahren dachte ich mir, ist es eine ganz nette Gelegenheit, eine Anthologie über meine RT-Artikel rauszubringen.
Ich kann mich noch an die Debatte erinnern, 2014, 15, als RT auf Deutsch plötzlich da war. Das wurde auch bei uns in der Kommunikationswissenschaft diskutiert. Kann man da als Experte hingehen? Kann man da als Journalist arbeiten? Ich glaube, der Tenor war damals ziemlich eindeutig nein.
Ja, das hat mich allerdings, ich würde schon sagen, von Anfang an so gut wie gar nicht interessiert, was, wer, wie, wo denkt. Mir war wichtig, die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Jeder Journalist hat natürlich seine subjektive Betrachtungsweise, aber es waren so viele Themen, die einseitig dargestellt wurden, dass ich einfach den Drang, das Bedürfnis hatte, die Gegenseite zu zeigen.
Ja, vielleicht können Sie noch einen Satz zu dem Schwachsinn, wie Sie das genannt haben, sagen, den Sie im Münchner Lokaljournalismus erlebt haben, weil viele ja die ihre Medienkritik erst im März 2020 starten lassen. Sie haben vor 10, 12 Jahren da offenbar schon Dinge erlebt, die Sie so abgeturnt haben, dass Sie zu anderen Portalen wechseln wollten.
Naja, hauptsächlich sind es die ganzen Belanglosigkeiten, die da berichtet werden. Mir fällt da jetzt spontan ein Besuch von diesem holländischen Königspärchen in München und was da für ein Affentheater drum gemacht wird, wie sich die Leute hinter Gitter quetschen lassen, nur um diesen Leuten zuwinken zu dürfen. Und abgesehen von dem ganzen Trara, das dann mit Polizei und dem ganzen Theater da gemacht wird, wobei es viel wichtigere Themen und Dinge gibt, die scheinbar keinen interessieren oder interessieren sollen. Das war nur eines dieser Beispiele.
Durften Sie als Freiberufler zum Königsbesuch gehen?
Nee, ich bin da überhaupt nicht hingegangen. Ich habe das leider mitbekommen, weil auch meine Bewegungsfreiheit dadurch eingeschränkt wurde. Hier Umleitungsstau und den ganzen Affentanz, den man da macht, wenn so ein Pärchen einläuft in München.
Ja, lassen Sie uns zur Gegenwart kommen. Wer sollte Ihr neues Buch lesen über die neue Normalität der Globalisten?
Na, lesen sollten es eigentlich alle. Um es mal ganz einfach zu sagen.
Gut, ich hatte ja schon das Glück, reinlesen zu dürfen. Schien mir jetzt eher ein Buch für Eingeweihte zu sein, für Menschen, die den großen Überblick bekommen wollen, die weg wollen von dem Detail hin zu einer größeren Erzählung. Für Menschen, die noch voll drinstecken in der Mainstream-Erzählung, schien es mir eher schwierig, weil ja doch an jeder Stelle eine Herausforderung lauert.
Sagen wir mal so, das 1%, um bei diesem ganz einfachen Beispiel zu bleiben, die brauchen es nicht lesen, das ist klar. Ansonsten sollten es doch sehr wohl auch die Mainstream lesen. Und was sie damit anfangen, ist dann ihre Sache, ob sie sich selber hinterfragen. Das müssen die Leute mit sich selber ausmachen, aber zur Kenntnis nehmen sollten sie es auf jeden Fall.
Ja, wir gehen ja gleich noch an die Details. Ich würde gern vorab aber fragen, wie Sie schreiben, wie Sie recherchieren, wo Sie Ihre Themen und Ihre Ideen finden.
Um ehrlich zu sein, lässt sich mittlerweile ja alles im Internet finden. Da muss ich gar nicht nicht nur von irgendwelchen journalistischen Artikeln sprechen, sondern auch Studien. Ich finde ja jede Studie, ich finde Regierungsaussagen, ich finde alles im Internet, ich finde auch Bücher im Internet. Also die Vorstellung, dass ich da jetzt in der Welt rumfliegen muss oder mich durch Bibliotheken quälen, die ist gar nicht mehr nötig. Und abgesehen von der Entwicklung im Journalismus oder dem, was sich da auch mit den Büchern einnehmen lässt, wird sich das wahrscheinlich nicht wirklich rentieren.
Recherchereisen zu Leuten, zu Experten hin, sind nicht bezahlbar mit dem, was man mit einem Rubicon-Buch verdient.
Würde ich jetzt mal so behaupten, ja.
Ja. Ja, ich habe es noch mal so zusammengefasst, weil ja Leute sich immer Vorstellungen machen, wie reich man wird, wenn man so einen Rubicon-Bestseller hat.
Nicht wirklich, nein.
In dem Buch steigen Sie mit den Seeräubern ein und machen einen Gegensatz auf zwischen der Widerstandsgesellschaft der Piraten und der, Zitat, arroganten Gesellschaft der strukturierten Ungerechtigkeit. Wie viel Piratentum steckt in Flo Osreinek?
Na, ich würde sagen, doch sehr viel, denn meiner Meinung nach waren die Piraten mit die ersten Sozialrevolutionäre und das versuche ich da auch klar zu machen, denn alles baut, wie ich finde, von vornherein schon mal auf Ungerechtigkeit aus. Man hat einmal den Staat, der sich das Gewaltmonopol herausnimmt und die Moral für sich in Anspruch nimmt. Und dann hat man diejenigen, in dem Fall die Piraten, die sich dem Ganzen entziehen, eigentlich genau dasselbe dann machen, allerdings in Reaktion wie der Staat, und man es ihnen abspricht. Warum? Weil sie eben kein Staat sind.
Klar, wenn so eine Piratenbesatzung ihren Kapitän entmachtet hat und dann auf eigene Rechnung unterwegs war, gab es ja auch gar keine andere Möglichkeit. Überall, wo man angelegt hätte, wäre man wahrscheinlich sofort ins Gefängnis oder in den Tod getrieben worden.
Naja, was hatten wir denn damals als, sagen wir mal so, zur Hochzeit der Piraten? Piraterie gibt es ja wohl so lange, wie es auch die Seefahrt schon gibt, aber zu Hochzeiten der Piraterie. Was hatten wir denn da für ein Gesellschaftsmodell? Wir hatten Monarchien und wir hatten die Macht des Klerus, ja. Also wir hatten Diktaturen und die Piraten waren im Gegensatz dazu demokratisch, ja, und sozial.
Ich habe gerade das neue Buch von David Graeber gelesen, was, glaube ich, im Titel direkt nur Piraten heißt. Und der schreibt dort, dass es auf den Schiffen, nicht auf den Piratenschiffen, auf den herkömmlichen Schiffen eigentlich noch schlimmer gewesen sei als in den Staaten, die Sie gerade beschrieben haben, mit einer absoluten Macht des Kapitäns. Und wenn man dann meuterte, hat man auch ziemlich bewusst ein Gegenmodell gefahren auf diesen Schiffen. Also Graeber bezeichnet das, glaube ich, als erste Experimente in radikaler Demokratie, wo man den Kapitän abwählen konnte, wenn er nicht das gemacht hat, was die Mannschaft wollte, wo man dann versucht hat, auf dem Land, falls man sich dann irgendwo angesiedelt hat, das Modell der Schiffe zu übertragen und auch da eher in Versammlungen diskutiert hat über die Fragen, die die gesamte Besatzung angehen.
Na gut, nach dem, was mir an Quellen vorliegt, natürlich gab's da auch die übelsten Schurken und Typen, also sowohl als auch, aber ich weiß nicht, wer das ist, der dieses Buch da geschrieben hat. Ich habe es noch nicht gelesen. Nur wenn jemand schon vor dem Hintergrund antritt, der Staat darf alles, der Staat hat Recht, wir brauchen dieses Modell und jeder, der opponiert oder ein alternatives Modell aufsetzt oder vorlebt, liegt falsch. Wenn jemand mit diesem Motiv antritt, dann interessiert mich das auch so gut wie gar nicht. Ja, also wenn das ein Dogmatiker ist, der da seine festgefahrenen Ansichten hat und die dann nur noch so abarbeiten will, ja, soll er machen, aber mich interessiert das dann nicht.
Hey, der David Graeber war Anthropologe, ich glaube, er ist Ende 20 gestorben und hat sich selber als Anarchist beschrieben. Und ich glaube, er untersucht solche oder hat solche Piratengesellschaften untersucht, um Ideen zu finden, wie menschliche Freiheit organisiert werden kann. Er ist, glaube ich, immer auf der Suche nach Modellen, wie man Gesellschaft anders organisieren kann, als es heute der Fall ist.
Ja gut, wie gesagt, mir sagt er jetzt nichts, aber dann ist ja okay. Nur werden die Piraten ja oder überhaupt diese anarchistischen oder alternativen Gesellschaftsmodelle, und das erleben wir ja in den letzten Jahren, auch sehr diffamiert und angefeindet.
Ja, dieses Piratenbuch, das behandelt Madagaskar Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Und ich glaube, da ist auch eine Idee zu zeigen, dass die Ideen der europäischen Aufklärung nicht nur Ideen von weißen Männern an einem bestimmten Zipfel der Welt gewesen sind, sondern dass das sich speiste aus Bewegungen von fast überall her. Der Graeber hat auch ein Buch gemacht über die indigenen Gruppen in Amerika. Und auch da findet er viele Vorläufer von den Ideen, die dann die europäische Aufklärung gebündelt hat. Also da ist, glaube ich, schon der Versuch zu zeigen, dass Freiheit in anderen Teilen der Welt viel radikaler gedacht wurde, als es lange in Europa der Fall war.
Na, super. Hört sich ja gut an, dann lese ich mir das vielleicht mal durch.
Ich selbst habe das Buch überhaupt nur gelesen, weil ich ja in der DDR aufgewachsen bin, auf der Insel Rügen, wo auch eine Piratengeschichte ganz wichtig war, nämlich die von Klaus Störtebeker und den Lickedelern. Da gab es schon so ab Ende der 50er Jahre in Ralswiek auf Rügen immer die Störtebeker-Festspiele. Und der galt offenbar für die DDR, ja auch ein Sozialexperiment, galt der als eines der Vorbilder. Aller Welt Feind und Gottes Freund, jemand, der die Beute verteilt, die er den reichen Hanseschiffen da abgenommen hat und der am Ende für seine Mannschaft sogar marschiert ohne Kopf. Das ist die Legende, dass er mit jedem Schritt, den er ohne Kopf macht, einen seiner Leute retten kann. Mhm. Das ist die Geschichte, die mir als Kind natürlich hängen geblieben ist. Ja, in Ihrem Buch folgt da ja dann ein Ritt durch die jüngste Weltgeschichte, der über den halben Planeten führt und letztlich ja keine der Untaten auslässt, die der Westen und hier vor allem die USA nach dem Zweiten Weltkrieg begangen haben. Gibt es ein Kapitel, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ein Kapitel, das mir besonders am Herzen liegt? So ganz spontan, nein. Was mir auch Spaß macht zu schreiben, das ist, wie wir gerade gesagt haben, der Einstieg. Auch der Einstieg über die Piraterie, der Einstieg, um mal grundsätzlich alles in Frage zu stellen. Denn wenn ich das alles schon auf diesem, sagen wir mal, ungleichen Fundament betrachten möchte oder von diesem ungleichen Fundament aus betrachten möchte, dann ist es eben nötig, solche Beispiele heranzuziehen. Und es ist nun mal so, dass die letzten 30, 40 Jahre von den USA dominiert wurden. Und wie sie das Ganze in ihrem Sinne gedreht haben, das versuche ich darzustellen, indem ich dann mit den 90er Jahren, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in etwa anfange, das abzuarbeiten. Und da ist ja so einiges passiert.
Ja gut, dem Pirateneinstieg folgt ja dann gleich noch ein Kapitel über das Völkerrecht mit großen Fragezeichen versehen.
Ja, so versuche ich dann die Brücken zu bauen. Und es geht dann um Den Haag und den Internationalen Strafgerichtshof in diesem Kapitel. Und auch dazu gibt es ja so einiges an entlarvenden Aussagen und nicht nur Aussagen, sondern auch konkreten Handlungen, die zeigen, wer was von einer möglichst unabhängigen globalen Gerichtsbarkeit hält. Und in dem Fall hält der Westen nicht wirklich viel davon.
Da Sie die Kapitelfrage jetzt ja umschifft haben, sage ich mal kurz ein paar Sachen, die in dem Buch vorkommen. Es geht also um Brutkästen in Kuwait, es geht um Belgrad, NATO-Bomben auf Belgrad, es geht um Syrien, die Weißhelme dort, es geht um die Bilderberger, um 9-11 natürlich und dann um das, was uns gerade umtreibt, also Corona, Ukraine-Krieg, Transhumanismus, World Economic Forum. Deswegen ein Ritt durch die jüngste Weltgeschichte.
Ja, allerdings chronologisch aufgebaut und wenn man das Ganze dann Stück für Stück durchgeht, dann wird man auch feststellen, dass eins ins andere greift. Natürlich sind das ganz viele verschiedene Themen, aber für mich ist das wie ein Puzzlespiel. Ich muss mir die ganzen Puzzleteile holen, ich lege sie alle auf einen Tisch und dann schaue ich, was wo wie hinpasst. Natürlich passt auch nicht alles zusammen, aber insgesamt lässt sich schon sehr deutlich eine Struktur, ein Muster erkennen. Und das versuche ich dann an einem Strang aufzuzeigen. Und wie gesagt, ich beginne da in etwa Ende der 80er Jahre, 1990, mit Afghanistan. Und ja, dann kamen die Irakkriege, dann kamen die Brutkastenlüge, dann kamen diese ganzen Dinge, die über Afghanistan bis zum IS nach Syrien in die heutige Zeit und in die Ukraine reichen.
Da lagen auf Ihrem Tisch Puzzlestückchen, die dann nicht in das große Bild passten, die Sie weggelassen haben?
Es ist ja nicht so, wie wenn ich da jetzt bei Null begonnen hätte. Ich hatte das ja von vornherein schon im Kopf und wusste, was da zusammenpasst. Natürlich habe ich dann auch festgestellt, interessant, das wusste ich gar nicht, wenn zum Beispiel die meisten Anführer des IS ehemalige Generäle und Offiziere unter Saddam waren und mit Religion so gut wie gar nichts zu tun hatten. Und dann treten sie auf einmal mit langen grauen Bärten auf und geben sich als Gotteskrieger, was sie nicht sind. Und wenn ich dann herausfinde, dass die US-Geheimdienste davon Bescheid wussten, dass die querfinanziert haben, schon über Afghanistan, und so schlagen sich dann eben die Verbindungen und Brücken auf, ja, dann denke ich, sollte das den Leuten schon mitgeteilt werden, die ein ganz anderes Bild in den letzten Jahren darüber vor die Nase geschoben bekommen haben.
Mit welchem Kapitel sollte jemand einsteigen, der noch tief drin steckt in der Erzählung von den westlichen Werten?
Ja, vorne, von vorne. Sollen alle von vorne anfangen?
Alle von vorne anfangen.
Alle von vorne.
Gut. Sie schreiben ja über die Bilderberger, die haben wir jetzt noch ausgelassen, wenn Sie in den späten 80ern einsteigen. Sie schreiben also über die Bilderberger, Sie schreiben auch über Geheimdienste, über Billy, Klaus und Co. Ich habe jetzt eine große Frage auf meinem Zettel. Wer regiert die Welt? Wie funktioniert das? Und welcher Platz ist uns beiden dabei zugedacht? Ja, vielleicht fangen wir mit dem ersten Teil an. Wer regiert die Welt?
Ja, wer regiert die Welt? Sagen wir es mal so. Die Politiker regieren sie ziemlich sicher nicht. Wer sie genau im Hintergrund regiert, ich weiß es nicht. Wenn wir die Corona-Krise nehmen, dann kann ich nur vermuten, oder wir können sagen, okay, man kann die Welt, wenn es um Gesundheit geht, über die WHO regieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer regiert die WHO? Und dann müssen wir uns die Finanziers anschauen, einfach nur der Spur des Geldes finden, und dann können wir so unsere Rückschlüsse ziehen. Ob die jetzt die Welt regieren, ob man das so plump und einfach sagen kann, weiß ich nicht. Aber die in Anführungsstrichen gewählten Politiker sind es wohl weniger.
Dann bleibt die zweite Frage, wie funktioniert das? Wie funktioniert das Regieren über das, was Sie jetzt vage angedeutet haben, das Regieren im Hintergrund, wenn es dann nicht die Menschen sind, die wir auf dem Wahlzettel stehen haben?
Na, wie gerade gesagt, mit dem Beispiel der WHO, übers Geld, würde ich sagen. Übers Geld funktioniert das. Und bei dem Beispiel mit der Corona-Pandemie oder Pandemie zu bleiben, ja, wenn sich die ganze Welt, wenn sich fast alle Staaten freiwillig der WHO unterwerfen, die von nicht zu niemandem gewählt wurde, die keine demokratische Institution ist und auch noch von Privatgeldern, immer mehr von Privatgeldern abhängt, ja, dann muss ich doch nur eins und eins zusammenzählen.
Gut, Sie hatten jetzt das schöne Wort freiwillig. Ne? Staaten unterwerfen sich freiwillig. Ich erinnere mich ja auch noch an das Buch Corona-Dossier, wo diese Freiwilligkeit ja zumindest mit Fragezeichen versehen worden ist.
Naja, ich würde jetzt mal sagen, es gibt zumindest oberflächlich und so aus der Hüfte geschossen keinen Zwang der WHO beizutreten, oder?
Ist jetzt eine Frage an mich?
Ja, oder überhaupt, kann sich ja jeder selber stellen. Ich weiß es nicht, muss man bei der WHO sein? Also insofern ist es vielleicht doch freiwilliger.
Gut, Freiwilligkeit kann ja erzeugt werden.
Ja, dann ist es ja nicht mehr ganz so freiwillig, wenn ein Druck dahinter steht. Ja. Ist natürlich auch möglich, klar. Hier, ihr bekommt keine Kredite mehr, wir machen euch Probleme, wenn ihr nicht... Ja, so geht es auch. Scheinfreiwillig.
Dann bleibt die Frage nach dem Platz, den wir beide haben in dieser Welt,
ja, genau,
die vom Geld regiert wird und von Scheinfreiwilligkeit lebt.
Das war die dritte Frage. Naja, wir als die Masse, wir als das Volk, wir als der einfache Bürger, wir sind... Auf uns kommt es ja nicht wirklich an. Also man macht was mit uns, aber was wir wollen, was die Mehrheit will, das spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Unabhängig davon, dass man unsere Köpfe versucht zu manipulieren und auch manipulieren kann.
Gut, nun sind wir ja immer noch mehr. Deswegen kommt es ja schon darauf an, dass wir wenigstens ruhig bleiben und das dulden, was andere wollen, wenn wir schon nicht freiwillig zustimmen.
Naja, hört sich jetzt nach einer homogenen Gruppe an, aber ich denke, es gibt grundsätzlich keine homogenen Gruppen. Auch die wenigen, die viel, viel mehr zu sagen haben, sind keine homogene Gruppe. Überall gibt es Widerstände und andere Ansichten. Aber was wir als das Volk, als die Völker auf jeden Fall sollten, ist uns darauf besinnen, dass wir eigentlich die gleichen Interessen haben und diese auch durchsetzen müssen, und zwar zusammen. Und uns nicht ständig teilen und beherrschen lassen. Denn das ist auch eine Strategie, die spreche ich da an und die zieht sich durch die Geschichte durch und die gehört zur Politik dazu. Die Strategie der Teilung und der Fremdbeherrschung. Und wenn das die Menschen verstehen würden, dass sie für ihre gemeinsamen Interessen zusammenstehen und zusammen einstehen müssen und würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon vor morgen ganz andere Verhältnisse und eine bessere und gerechtere Welt.
Ja, wie kommen wir dahin? In Ihrem Buch gibt es ja eine Aufstandsrede an die Welt. Ist das der Weg? Wir Könige der Freiheit, heißt es da?
Ja, ich denke schon. Dass es Alternativen gibt und dass man dafür eintreten muss und wie auch immer etwas tun, dass man handeln muss. Denn nichts tun ist für mich keine Option. Wenn nichts getan wird, dann wird sich auch nichts ändern. Deswegen sollten wir uns schon darauf besinnen, dass wir unser Schicksal in der Hand haben und dass wir über uns zu entscheiden haben und nicht wenige WEF-Fanatiker das in ihren Hinterzimmern untereinander ausmachen und das Ganze auch noch auf unsere Kosten.
Ja, ich habe Ihr Buch ja mit großem Spaß gelesen, weil es von sprachlicher Finesse lebt, auch von ironischer Distanz lebt. Dieses, was Sie gerade andeuten, würde ja eher verlangen, die Wut auf andere Weise zu kanalisieren, auf die Straße zu bringen. Wie gehen Sie mit Menschen um, die eher nicht von ironischer Distanz leben wollen, sondern einfach nur Wut haben, die sie rauslassen wollen?
Wie gehe ich mit denen um? Naja.
Oder was raten Sie denn? Ne? Vielleicht ist das besser.
Naja, ich rate grundsätzlich jedem, etwas zu tun. Es fängt beim Umdenken an und dann sind es die Worte und dann sind es die Taten, die Handlungen, die kommen. Und ob jemand jetzt in seinem Bekannten- und Freundeskreis aufklärt und kritisch ist oder ob jemand sein Konsumverhalten, sein Verhalten in der Gesellschaft umstellt, ob jemand Barrikaden errichtet und sagt, nee, so geht es nicht weiter. Alles ist besser als nichts zu tun.
Ja, Sie, wenn Sie so ein Buch schreiben, dann wollen Sie ja was erreichen bei Ihren Lesern. Sie haben vorhin schon berichtet, dass Sie selbst neue Verbindungen gesehen haben, die Ihnen vorher nicht so klar waren. Können Sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was das Schreiben dieses Buchs über Lügen, Lügen, Lügen mit Ihnen gemacht hat?
Was hat das Buch mit mir gemacht? Mit mir hat das Buch nichts gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, zu schreiben. Das kann ich sagen. Aber die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre hat gezeigt, dass sich sehr viel geändert hat, auch im Ton und Umgang der Menschen miteinander. Und insofern habe ich auch eigentlich auch meinen Stil geändert und bin weggegangen von dieser Vorsicht, okay, lass es dann doch nicht ganz so scharf oder so direkt sagen. Nee, brauchen wir nicht mehr. Wir werden mit allen möglichen Mitteln und Methoden angegriffen, diffamiert, bloß weil wir andere Meinungen haben. Und ja, dann ist es eben so. Dann muss ich mich
das
nicht
heißt,
mehr...
Also,
ja, dann muss ich
mich... Das heißt also Klartext ohne Rücksichtnahme.
Richtig, dann muss ich mich nicht mehr wirklich selbst zensieren und aufpassen, irgendjemandem auf den Schlips zu treten. Nein, mir wurde schon viel mehr als nur auf den Schlips getreten. Dann trete ich zurück.
Wann haben Sie selbst gemerkt, dass das Narrativ von der Demokratie nur eine Tarnung ist für Krieg, Terror, Tyrannei, wie der letzte Block in Ihrem Buch heißt? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Nein, so konkret gab es kein Schlüsselerlebnis. Aber für mich haben die letzten 2-3 Jahre ja sehr deutlich gezeigt, dass, dass Demokratie und den Begriff, das versuche ich ja auch im Buch am Anfang zu hinterfragen und auseinanderzunehmen, dass Demokratie eigentlich nur als echte Demokratie, eigentlich nur als Basisdemokratie funktioniert. Die Demokratieform, die wir haben, nennt sich ja repräsentative Demokratie und genau das ist es. Sie soll eine Demokratie darstellen und mehr tut sie ja auch nicht, als eine Demokratie darzustellen. Denn echte Demokratie, dazu brauche ich keine Parteien, dazu brauche ich keine Parlamente, dazu brauche ich vielleicht Räte oder ratähnliche Versammlungen. Das ist echte Demokratie und dass die nicht gewünscht ist, das wissen wir ja, das sehen wir ja auch.
Das habe ich in diesem Buch über die Piraten auch gefunden, dass es da für jede kleine Sache irgendeine Versammlung gegeben hat, auf der alle Fragen, die alle betroffen haben, auch auf den Tisch kamen und man sich dafür dann auch die Zeit genommen hat, die nötig war, bis man so weit war, dass alle zumindest mit der Entscheidung leben konnten, die getroffen wurde.
Ja, es ging auf jeden Fall demokratischer zu, basisdemokratischer ging es zu. Und das für den Rahmen der Gesellschaft, der damaligen, in der, wie gesagt, Diktatur geherrscht hat. Und dann sind diese Gesellschaftsformen auch noch mit sozialen Experimenten untereinander umgegangen. Also es wurden Kataloge aufgestellt, wer was an Entschädigung bekommt, wenn in der Schlacht ein Arm, ein Fuß, ein Finger, ein Auge verloren wird. Also eine Art erstes Versicherungssystem. Und das gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und deswegen sollte man Dinge wie zum Beispiel das Thema der Piraterie nicht dogmatisch betrachten, sondern einfach offen. Offen und gerecht an die Sache herangehen.
Jetzt haben wir schon drei Schlagworte gehabt. Basisdemokratie, Räte haben Sie gesagt und Versicherung, wo jeder für den Einsatz, den er für die Gemeinschaft bringt, auch entschädigt werden könnte, falls er dabei zu Schaden kommt. Gibt es mehr Elemente? Vielleicht kann man es ein bisschen konkreter machen, wie diese Basisdemokratie funktionieren könnte, die Ihnen vorschwebt.
Na, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Menschen selber über ihr Schicksal und die Dinge, die sie betreffen, abstimmen sollen. Das geht dann auf möglichst kleinen Ebenen, wie beispielsweise bei einer Hausgemeinschaft. Da sollen die Leute abstimmen, die in diesem Haus oder in dieser Anlage wohnen. Wenn es dann ein Stadtteil ist, dann sollen die Leute über die Politik und die Entscheidungen, die im Stadtteil getroffen werden, abstimmen. Und wenn es ein Betrieb oder ein Konzern ist, sollen auch da die Betroffenen sich zusammensetzen und entscheiden, was sie wie wollen. Und so geht es dann eben nach oben, Ebene für Ebene. Und dann gibt es Leute, die werden geschickt in die nächsthöhere Ebene, wenn da Überschneidungen und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Und da brauche ich keine Partei dazu, da brauche ich auch keine politische Immunität dazu, denn die Leute haben einen Auftrag. Und zwar sollen die das, was die Menschen, die es betrifft, entschieden haben, weitergeben. Und sie haben jederzeit abberufbar zu sein und natürlich zu Transparenz verpflichtet sein. Und wenn ich dieses Modell nehme, dann ist es doch auf jeden Fall mein Versuch wert, Alternativen auszutesten.
Das klingt fast wie das, was Abdullah Öcalan demokratischer Konföderalismus genannt hat für die kurdische Freiheitsbewegung, wo auch so eine Art Rätesystem entwickelt worden ist, was in der Nachbarschaft beginnt, mit 150 Familien beginnt und dann weiter nach oben geht. Problem schien mir da immer zu sein, dass die Eigentumsfrage ausgeklammert ist. Wenn Sie jetzt über Menschen sprechen, die in einem bestimmten Haus wohnen, das gehört ja irgendwem. Wahrscheinlich gibt es auch in so einem Stadtteil Eigentumsverhältnisse. Im Unternehmen gibt es Eigentümer, die möglicherweise gar nicht bereit sind, auf das einzugehen, was da Mitarbeiter gerne hätten. Müsste man nicht, bevor man zu dieser Art von Rätesystem kommt, über die Eigentumsfrage ganz grundsätzlich nachdenken?
Ja, natürlich soll da niemand übergangen werden und auch nicht der Eigentümer. Aber es gibt ja zwei Modelle für wenn wir beim Hausbeispiel bleiben. Entweder sind lauter Mieter, dann habe ich den Eigentümer, dann muss der sich oder wird der selbstverständlich was zu sagen haben. Und wenn es lauter Eigentumswohnungen sind, dann klappt das sowieso viel besser. Also ich denke, es gibt überall einen Weg. Man muss nur respektvoll miteinander umgehen und nicht nur sich und seinen Standpunkt im Kopf haben. Und dann sollte das doch klappen.
Ja, ich erinnere mich an mein letztes Erlebnis mit meinem Vermieter. Da gab es so einen Vermieterwechsel und der tauchte dann bei mir auf und setzte sich in unser Wohnzimmer und meinte, naja, Sie, Herr Mayen, als Professor, Sie können doch locker, glaube ich, 15 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete zahlen. Wir hatten bis dahin, glaube ich, 10 oder sowas. Also er ging einfach von meinem Einkommen aus und meinte, die anderen in den anderen Wohnungen zahlen auch so viel. Und wenn ich das mache, dann wäre ich auch mal für 3 Jahre von ihm befreit und er würde nicht wieder auftauchen. Also da scheinen dann doch Eigentümer ganz andere Ideen zu haben als die Menschen, die Wohnung nutzen.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich denke, am besten ist es, miteinander zu reden und ehrlich und respektvoll miteinander umzugehen. Dass jeder andere Interessen hat, ist, liegt ja auch auf der Hand, aber das sollte dem Ganzen doch nicht, zumindest nicht grundsätzlich, die Chance rauben, es zu versuchen.
Ich wollte Sie natürlich unbedingt auch fragen nach Ihren Erfahrungen als Journalist. Sie veröffentlichen ja auf vielen Plattformen oder haben auf vielen Plattformen veröffentlicht. RT Deutsch haben wir schon angetippt, Telepolis, Nachdenkseiten, Amerika 21, Activism habe ich erwähnt am Anfang, Rubicon habe ich erwähnt. Wenn Sie ein Buch schreiben müssten über die Gegenöffentlichkeit, was wären dann Ihre wichtigsten Thesen?
Wenn ich ein Buch schreiben müsste über die Gegenöffentlichkeit, sagen Sie konkreter, wie meinen Sie das?
Ja, wie ist der Zustand der Gegenöffentlichkeit? Welche Probleme gibt es? Wie müsste man Plattformen anlegen, damit sie dem Ideal entsprechen, dass sie gerade für Häuser, Stadtteile, größere Gesellschaftseinheiten entwickelt haben? Läuft das da schon so, könnte man ja auch fragen, oder gibt es Verbesserungspotenzial, Verbesserungsbedarf?
Naja, was mir dabei zunächst in den Kopf kommt, dass man sich nicht gegenseitig zerfleischen und bekriegen soll. Also wie ich das vorhin gesagt habe, was uns alle betrifft, so sollte das auch in dem Fall gelten, dass man sich darauf besinnt, worum geht's denn eigentlich? Und dass man sich vielleicht doch mehr auf den gemeinsamen Nenner konzentriert, anstatt sich gegenseitig zu zerfleischen, weil das ist ja dann wieder das, was die Gegenseite gerne möchte und was sie auch versucht. Mit diesen ganzen Etiketten und Stereotypen und Angriffen und Diffamierungen versuchen, den in Anführungsstrichen Feind auseinanderzuschlagen und die Kontrolle zu behalten. Und wenn wir von Gegenöffentlichkeit sprechen, dann sollte man sich einmal auf das besinnen und dann aber auch respektvoll miteinander umgehen und auch andere Ansichten und Meinungen tolerieren. Das ist nämlich wesentlich und das ist leider in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr der Fall.
Auch nicht auf den Plattformen, auf denen Sie unterwegs sind oder waren?
Wie meinen Sie, auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs war?
Ja, Sie haben jetzt Respekt eingefordert, den Wunsch geäußert, dass man sich nicht gegenseitig zerfleischt. Das klingt so, als ob es doch passiert.
Naja, sagen wir mal so, es ist halt, es liegt in der Natur des Menschen auch zu streiten. Und das ist auch okay, bloß wie es geschieht, da sollte man dann doch darauf achten, dass es nicht dem Höheren, dem Ziel, um was es wirklich geht, abträglich ist. Und wenn das Ganze respektvoll passiert, okay. Wenn nein, dann würde ich das nicht so machen. Und finde das auch nicht gut.
Ne? Ich frage nochmal anders, wenn Sie ab morgen eine Zeitung leiten würden oder eine Plattform leiten würden, welche Fehler würden Sie auf jeden Fall vermeiden? Für welche Bedingungen würden Sie sorgen? Für welche Arbeitsbedingungen der Journalisten würden Sie sorgen?
Naja, ich würde auf jeden Fall keine Dogmen aufstellen. Ich würde darauf achten, dass es keine Dogmen gibt und dass jeder respektvoll behandelt wird und jede Meinung, auch wenn sie vermeintlich noch so schwachsinnig erscheint, respektiert wird. Und ich denke, das ist doch schon mal eine grundsätzlich gute Herangehensweise, um sich vielleicht auch vor Unterwanderung zu schützen.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auf der anderen Seite angefangen haben, in der Münchner Lokalpresse, sind dann aber ausgetreten, erst aus dem Bayerischen Journalistenverband und dann 21 auch mit einem öffentlichen Text sogar aus dem Freischreiberverband, über den wir auch schon kurz gesprochen haben, einen Verein für in Anführungsstrichen freie Journalisten. Was müsste passieren, damit Sie wieder eintreten in solche Berufsverbände und vielleicht sogar in einem der Leitmedien veröffentlichen?
Oje, also fangen wir mal bei den Berufsverbänden an. Was müsste passieren, dass ich da wieder eintrete? Ja, ich war, wie gesagt, beim Bayerischen Journalistenverband. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange ich da war, aber ich kann ein...
Also ich habe gelesen, 16 ausgetreten.
Aber ja, genau. Aber ich
kann sein, dass die Quelle auch falsch ist.
Nee, ausgetreten bin ich da schon 2016. Ich weiß nur nicht genau, wann ich eingetreten bin. Ist aber auch egal, weil ich kann einen Verband, der sich ganz tolle Grundsätze zurechtschreibt, aber dann... drauf scheißt, mit so einem Verband kann ich nichts anfangen. Und es ging ja damals schon gegen Russland, wenn ich mich richtig erinnere, los. Also noch bevor Putin da aktiv eingegriffen hat, offiziell eingegriffen hat, ging es ja schon mit dem ganzen Russen-Bashing los. Und ja, das widerspricht den Grundsätzen dieses Vereins, also des Deutschen Journalistenverbands. Und wenn ich dann an die Angriffe gegenüber RT, die von Frank Überall heißt, der Typ, glaube ich, der da das Sagen hat.
Das ist der DJV-Chef, DJV-Chef,
ja. Genau. Und wenn ich diese Äußerungen gelesen habe und das dann vergleiche mit den Grundsätzen, die da eigentlich herrschen sollten, dann kann ich damit nichts anfangen. Bei den Freischreibern, dem Verband, zu denen ich danach gegangen bin, dachte ich eigentlich erstmal, dass das ganz okay ist. Also wenn man sich schon Freischreiber nennt, dann sollte man mit der Freiheit auch was am Hut haben. Aber nachdem mir dann, wann war das? Ich glaube, so vor 2 Jahren, mein Presseausweis verweigert wurde, den ich bis dahin immer genauso beantragt habe, wie auch in diesem Jahr damals, wenn mir das dann einfach so ohne Begründung verweigert wird. Und ich kann nur vermuten, dass es daran lag, dass ich eben für die falschen Medien schreibe. Man muss ja dann seine Honorarabrechnungen mit einreichen und nachweisen, dass man als Journalist tätig ist. Und das waren in dem Fall hauptsächlich RT und Rubicon. Dann liegt das für mich daran, dass ich für die Falschen schreibe, und das hat dann auch mit Freiheit rein gar nichts mehr zu tun, und in so einem Verband brauche ich mich auch nicht anbiedern, da will ich gar nicht sein. Die sollten eher mal ihren Verbandsnamen überdenken.
Ja, dieser Austrittstext ist ganz witzig, den findet man im Rubicon, aber auch in dem Buch Chronik einer Abrechnung, da ist der nochmal abgedruckt. Da wird so ein E-Mail-Verkehr zwischen Ihnen und dem Verbandssekretär, ich weiß nicht, wer das da war, demjenigen, der da zuständig war, veröffentlicht. Und das geht dann wirklich Schlag auf Schlag. Noch kurz vor Mitternacht ist der Austritt besiegelt.
Ja, ich habe das 1:1 genauso wie es war auch weitergegeben und veröffentlicht. Das soll sich jeder sein eigenes Bild drüber machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein wenig amüsant ist es dann schon auch, wenn die sich so deppert geben.
Ja, Frage ist ja, gibt es überhaupt einen Weg zurück in die Leitmedien? Werden Sie eines Tages vielleicht doch noch den Leitartikel oder die Seite 3-Geschichte in der Süddeutschen veröffentlichen?
Ja, die Frage ist ja erstmal, ob ich das überhaupt will. Und wenn ich jetzt auf diese Pandemie zurückkomme, fällt mir gerade ein, wir hatten ja die Vogelgrippe, wir hatten die Schweinegrippe. Und ich habe das im Corona-Dossier ja auch so aufgezeigt. Die haben alle Panik gemacht und geschrien und das, was nicht alles sein wird und wie viele sterben und alles Mögliche. Und nachdem in Bezug auf Vogel- und Schweinegrippe, und nachdem sich das Ganze dann als Blase herausgestellt hat, waren sie alle, ja, das darf man so nicht machen, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Und es ist jedes Mal dasselbe. Und ich habe kein Vertrauen in diese Pseudomedien, es sind Propagandaeinheiten, was anderes sind es nicht. Deswegen will ich überhaupt für die schreiben? Nee, wahrscheinlich nicht, da können sie machen, was sie wollen. Wir müssten wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte vergehen und die erstmal wirklich konstant nachweisen, dass sie es ernst meinen mit Journalismus und einen nicht an der Nase durch die Manege ziehen.
Ja, wir reden ja im Frühjahr 23. In der Gegenöffentlichkeit ist viel von Aufarbeitung die Rede. Es wird darüber gestritten, ob und wie die Entschuldigung, ob es überhaupt eine Entschuldigung geben sollte oder nicht, wie das dann aussehen müsste, um die Gräben zuzuschütten. Das klingt jetzt eher so, wie auf Jahrzehnte ist da nichts mehr möglich für Flo aus Reinick.
Nee, wie gesagt, die haben mehr als nur zweimal bewiesen, dass sie es nicht ernst meinen und dass diesen PR-Einrichtungen nicht zu trauen ist. Und deswegen werde ich denen von heute auf morgen auch ganz bestimmt nicht mehr vertrauen. Also wenn wir so etwas wie in den letzten 2-3 Jahren jetzt wieder haben, werden die genau so agieren, wie sie es getan haben. Und dann werden sie danach, wenn sich herausstellt, dass das vielleicht doch alles falsch und übertrieben waren und man anders hätte damit umgehen sollen, werden sie sich entschuldigen und dann beim nächsten Mal wieder alles wie gehabt machen. Das sind dann die Strukturen und Muster, die wir auch, um vom Journalismus wegzukommen, in der Geo- und Gesellschaftspolitik der letzten 30, 40 Jahre sehen, die ich auch in dem Buch versuche darzustellen.
Sie sind in einer Freimaurerloge, wo es um die Arbeit an sich selbst geht, um Toleranz geht, um Menschenliebe, um den Glauben an eine höhere Macht. Wie wichtig ist das in Ihrem Leben?
Ich würde sagen, ich war Freimaurer, bevor ich in eine Loge eingetreten bin. Und ich denke, es laufen auch sehr viele Menschen ohne Schutz durchs Leben, die aber sehr wohl Freimaurer sind. Und da waren auch die letzten Jahre ein sehr guter Gradmesser, um festzustellen, wer ist mit den theoretischen Idealen der Freimaurer, die da wären Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, denn wirklich ernst meint. Und da hat sich in der letzten Zeit ja die Spreu vom Weizen getrennt, auch in der Freimaurerei. Aber für mich,
auch innerhalb der Loge.
Auch innerhalb der Loge. Aber für mich, um auf die Frage zurückzukommen, spielt das sehr wohl eine Rolle. Denn ich denke, Werte und Moral sind sehr wichtig in der Gesellschaft und auch für mich.
Ich habe aus der Selbstbeschreibung der Loge ja den Glauben an eine höhere Macht abgeschrieben, den Sie jetzt nicht erwähnt haben. Bei den Werten, denen Sie folgen, kann man das in Worte fassen, was das ist, diese höhere Macht, oder ist das der unwichtigere Teil für Sie selbst?
Na, bei der höheren Macht geht es, oder bei den Freimaurern geht es um den großen Baumeister der Welten. Und es ist so neutral gehalten, dass jede Religion, dass jede Weltanschauung sich damit identifizieren kann. Denn es kann ja auch keiner bestreiten. Es kann niemand belegen, es kann aber auch niemand widerlegen oder bestreiten, dass etwas, ein höherer Sinn existiert. Oder ich möchte nicht von einem Wesen reden, aber in Anbetracht von Raum und Zeit oder der Frage nach Raum und Zeit ist alles denkbar und alles möglich. Und insofern kann ich einem großen Baumeister der Welt auch nicht widersprechen.
Also etwas, gut,
ich muss sagen, vielleicht ist es auch eine große Baumeisterin, ja, damit sich da jetzt niemand unnötig aufregt.
Das ist übrigens in diesen Piratengesellschaften, die der Gräber beschreibt, auch sehr wichtig. Ihm ist, glaube ich, sehr wichtig zu beschreiben, welche tragende, gestaltende Rolle Frauen in dieser Zeit gespielt haben, in dem Madagaskar, was er da beschreibt, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts.
Ja, ich habe ja auch Mary Read, hieß sie, glaube ich, eine Piratin zitiert am Anfang, die ganz schön die Doppelmoral der Gesellschaft auch der damaligen Zeit aufs Korn nimmt, ja.
Was sagen Ihre Eltern, was sagt Ihre Familie zu dem, was Sie öffentlich tun? Was sagen die Logenbrüder, die Ihnen noch verblieben sind?
Ja, die Familie möchte ich raushalten, die sind da auch nicht wirklich so, so aktuell. Und ja, es gibt Logenbrüder und es gibt Logenbrüder. Und ich habe mir meine Logenbrüder oder wir haben uns gegenseitig gefunden.
Kann man also zusammenfassen, es gibt einen Kreis, der Sie trägt und unterstützt? Und Bücher wie Das Neue über die Normalität der Globalisten
erlaubt. Ja, ich wurde auch gebeten, einen Vortrag in der Loge über das damals noch das Corona-Dossier zu halten. Aber nachdem es auch innerhalb der Freimaurerei genauso abgelaufen ist wie in der Gesellschaft, grundsätzlich habe ich mich nicht darauf einlassen wollen, zu diesem Thema einen Vortrag zu halten innerhalb der Loge.
Okay. Auch nicht vor dem Kreis, der Sie stützt.
Nein, weil eben genau das, wie ich gerade sagte, das, was in der Gesellschaft, ja doch, vor dem Kreis, der mich stützt, das ist was anderes, ja. Aber ich bin jetzt noch bei der Loge. Ja. Und genau das, was wir in der Gesellschaft gesehen haben, ist auch dort hineingetragen worden. Und wenn da G-Regime durchgesetzt werden und Leute aufgrund anderer Ansichten angegangen werden, dann hat das für mich mit den freimaurerischen Werten rein gar nichts zu tun.
Hm. Ja, mit den Büchern ging es jetzt ja Schlag auf Schlag. 21 das Corona-Dossier, 22 die Chronik einer Abrechnung, jetzt 23 Lügen, Lügen, Lügen. Was dürfen wir als nächstes lesen von Flo aus Reinick?
Das weiß ich nicht. Erstmal genieße ich es jetzt, das Manuskript, das Buch fertig zu haben und erstmal ein bisschen durchatmen zu können und andere Dinge, die sich angesammelt haben, abzuarbeiten. Und ich weiß es nicht, wird schon was kommen, denke ich.
Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Ich glaube, wir haben beide wahrscheinlich schon mal angetippt. Ich stelle sie trotzdem. Mhm. Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Selbstbestimmt schaut die Welt aus. Freiheit und Solidarität sind dort die Maxime in der Welt, in der ich leben möchte. Selbstbestimmung.
Gibt es Voraussetzungen für Selbstbestimmung, für Solidarität, für Freiheit?
Ja, grundsätzlich mal ein komplett anderes Bildungssystem, würde ich sagen. Wenn wir jetzt mal bei den Kindern, bei den Jüngsten und Schwächsten in der Gesellschaft anfangen, denn die versucht man ja schon systemkonform heranzuziehen und heranzuzüchten. Und solange das so weiterläuft, wird es natürlich umso schwerer, wenn nicht sogar unmöglich sein, aus diesem ganzen System irgendwie mal auszusteigen und ein anderes zu etablieren oder zu leben. Mag im Kleinen irgendwo funktionieren, aber früher oder später stößt man dann doch an die Grenzen des anderen Systems an. Und wenn man zu erfolgreich wird, auch das hat die Geschichte gezeigt, und da gibt es zahlreiche Beispiele, dann wird man bekriegt und bekämpft, bis man platt gemacht ist und erfolgreich platt gemacht wurde.
Ja, was heißt anderes Bildungssystem, andere Lehrer, Verzicht auf Noten, andere Stoffe, vielleicht auch weg überhaupt von Stoffen, mehr zum Entdecken gehen?
Ja, auf jeden Fall mehr zum Entdecken gehen, mehr zum Miteinander, mehr zum Erleben und weg von dem Wettbewerbsnotenzwang und dem Bulimie-Lernen, einfach nur etwas unkritisch wiedergeben und wer es am besten auswendig ausgekotzt hat, bekommt die beste Note. Damit züchtet man und zieht man Systemlinge und Konformisten heran. Wenn ich da richtig informiert bin, basiert das auch mehr oder weniger auf dem preußischen Staatswesen, als man Beamte und Soldaten gebraucht hat. Und es gibt ja auch genug Analogien zwischen den Schulhöfen und den Kasernenhöfen und den kleinen Knirpsen, die mit dem Schulranzen in die Schule marschieren. Und dann gab es früher noch den Rohrstock, den gibt es jetzt nicht mehr. Aber es geht um ein Miteinander und nicht um ein Gegeneinander. Und auch nicht das Vergleichen der Jugendlichen durch Noten oder der Kinder durch Noten, sondern durch eine Freude am Lernen und Erlernen und Erleben und an kreativer Herangehensweise anstatt an stupiden auswendig Lernen.
Sie sind ja auch durch dieses Schulsystem gegangen, sogar in München, wo man relativ wenig Varianz hat. Und trotzdem sind Sie ausgebrochen und machen jetzt etwas, was in diesem System so gar nicht vorgesehen ist.
Ja, ich behaupte ja auch nicht, dass es nicht möglich ist, aber das muss eben jeder mit sich selbst ausmachen. Und ich weiß nicht, ob dazu gewisse Erfahrungen nötig sind, um anzufangen, kritisch zu denken, zu hinterfragen, oder ob das auch einfach nur so bei jemandem den Schalter umlegen kann. Aber um auch wieder bei der Zeit, bei den aktuellen Geschehnissen zu bleiben, in den letzten 2-3 Jahren gab es ja genügend Vorfälle, die auch jeder, wenn er denn nur feinfühlig genug ist und hinschauen möchte, gemerkt hat, dass da etwas nicht funktioniert oder nicht so richtig läuft und das Ganze vielleicht doch mal in Frage stellt.
Das ist für mich als Sozialwissenschaftler ja immer die eine spannende Frage. Wie kommt jemand dazu, anders zu sein? Deswegen zielte gleich meine erste Frage auf den Sohn des Bauunternehmers, der an der Seite der Schwachen und Unterdrückten gelandet ist, weil ja immer die Frage ist, liegt das in den Menschen drin? Ist das sozusagen in den Genen verankert? Braucht man bestimmte Mentoren, Vorbilder, auf die man dann zurückgreifen kann? Braucht man Schlüsselerlebnisse? Führen irgendwelche sozialen Abstürze dazu, dass man plötzlich anders denkt? Das ist ja irgendwas, was ich permanent systematisch untersuchen möchte.
Naja, ich denke, es wird von allem etwas sein. Vielleicht ist es in dem einen Fall ein Schlüsselerlebnis, vielleicht ist es in einem anderen Fall eine Melange aus allem. Kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es von allem etwas.
Ich fand ja in Ihrem Lebenslauf spannend, diese Phasen, wo Sie als Barmann Geld verdient haben, um das Studium sich zu finanzieren. Auch, dass Sie nach dem Abitur nicht sofort studieren gegangen sind, sondern erstmal so eine Rennfahrerphase eingelegt haben, was ja immer Erfahrungen sind, die man im normalen Schul-, Universitäts-Beamten-Dasein so gar nicht haben kann.
Ja, okay, das mit dem Motorsport, das war schon immer ein Traum von mir. Ich konnte mich nicht wirklich zwischen Fußball und Motorsport entscheiden und habe dann das eine gemacht, das andere pausieren lassen und bin hin und her gehüpft, was auch ein Fehler war. Wenn ich mich auf eins konzentriert hätte, wäre ich wohl auch erfolgreicher gewesen. Aber für mich stand schon früh fest und ich habe es dann auch in den folgenden Jahren gemerkt, dass es dann doch wichtiger ist, was man selber will, was einem selber Spaß macht und nicht, was jemand anders, ob es die Eltern oder die Gesellschaft sind, für jemanden vorsieht oder draufdrückt. Denn ich lebe mein ganzes Leben lang mit dieser Tätigkeit und ich möchte zufrieden und glücklich sein. Und nur so kann ich mich auch möglichst selbst verwirklichen und dann auch für andere Dinge einsetzen. Wenn ich von Montag bis Freitag am Kalender abhake und darauf warte, dass Wochenende wird, dann bin ich nicht glücklich in dem, was ich mache und dann läuft etwas falsch und schief und das habe ich relativ früh festgestellt. Und deswegen ist mein Lebenslauf eben so, wie er ist.
Das ist ja die spannende Frage, wie man zu dem findet, was man selbst will. Ich habe ja hier auch mit Bastian Barocker gesprochen. Da ging es unter anderem um die Frage, wie man ein guter Ältester wird. Und seine These war, dass man so viele Erfahrungen wie möglich sammeln soll, so viele Erfahrungen wie möglich in unterschiedlichen Gebieten, um am Ende den jüngeren Leuten mit Ruhe und Gelassenheit Dinge zurückgeben zu können. Das schien mir jetzt in Ihrem Lebenslauf so angelegt zu sein. Sehr viele unterschiedliche Bereiche mal berührt, reingeschaut und auf die Weise dann zu sich selbst gefunden. Aber vielleicht ist die These, diese Diagnose erst recht jetzt am Bildschirm auch falsch.
Naja, es mag ja Leute geben oder Jugendliche geben, die schon zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit oder vielleicht sogar noch zur Schulzeit wissen, hey, das ist es, das will ich machen, und das wird es dann auch. Es ist ja immer noch was anderes, ob ich etwas machen will und es dann auch machen kann oder ob ich weiß es, hey, das ist es, das bleibt, ja, dann ist das ja super. Aber ich denke, man sollte schon rausfinden, wo die Interessen sind und die Neigungen hingehen. Und das geht eben nur über Ausprobieren. Und ich fände es wohl auch relativ langweilig, ein ganzes Leben lang nur eine Sache zu machen. Genauso wie ich es langweilig finde, ein Leben in nur einer Stadt zu verbringen. Auch wenn das bei mir jetzt bisher noch so ist, dass ich hauptsächlich in München war, auch wenn ich Bezug zur Türkei habe und auch dort war. Aber und auch zu Österreich, aber das Leben ist vielfältig, die Welt ist vielfältig, wir sind vielfältig und das ist schön und das ist gut und deswegen ist es okay, wenn man ausprobiert und viel macht. Abgesehen davon waren das ja Studentenjobs und dann geht das ja.
Gut, ich habe in den letzten 20 Jahren viele Münchner kennengelernt, die gesagt haben, wozu München verlassen? Schöner wird es nirgendwo mehr. Ne? Also ist das nicht so ungewöhnlich, dass Münchner in ihrer Stadt kleben bleiben?
Naja, mir ist München, aber das ist jetzt nicht die Sache von München alleine, mir ist es über das Jahr gesehen zu trist, zu kalt. Und naja, so ganz mit der Schickimicki, die es hier auch gibt, kann ich eh nicht.
Bevor wir jetzt ins Münchner Fachsimpeln kommen, komme ich zur letzten Frage, die in eine sehr ferne Zukunft zielt. Was bleibt von Flo Osreinig, was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Ja, wahrscheinlich doch, dass ich mich für eine Alternative, für eine bessere und gerechtere Gesellschaft eingesetzt habe, was ich auch tue und weiterhin tun werde. Und daran kann mich nichts und niemand hindern, denke ich jedenfalls.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Vielen Dank, Herr Mayen.
Das war eine weitere Ausgabe von Apolut im Gespräch. Mein Name ist Michael Mayen. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.